Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe mit Blick nach Sachsen-Anhalt, wo die Regierung heute Bilanz ihrer kulturpolitischen Arbeit gezogen hat. Sachsen-Anhalt, das Land also, das gerade in Sachen Kultur vor großen Umwälzungen stehen könnte nach der Wahl im September. Am Münchner Volkstheater wird der beliebte Oscar Wilde-Stoff Das Gespenst von Canterville neu inszeniert als Das Gespenstische von Canterville, denn es geht der Regisseurin Katharina Grosch um das Gruseln an sich. I Wanna Contact the Living, Das Gespenstische von Canterville, in der zweiten Hälfte von Fazit. Und weil das kein gewöhnlicher Abend ist, wollen wir auch darüber reden. Die Fußball-WM ist eröffnet, das erste Spiel gespielt für uns mit dabei. Der Schriftsteller Moritz Rinke, erstmal aber Musik von Cat Eaton, Not Pretending. Es ist die größte WM aller Zeiten, ausgetragen in gleich drei Ländern, die sich eigentlich überhaupt nicht grün sind, USA, Mexiko und Kanada. Das eine Land würde Donald Trump sich gerne einverleiben, zum anderen einen möglichst hohen Zaun bauen. Jetzt gemeinsame Gastgeber für 48 Teams bei insgesamt 104 Spielen. Die Eröffnungsfeier im Aztekenstadion in Mexico City fiel heute Abend mit rund 20 Minuten, recht sparsam, zumindest zeitlich aus. Dann folgte die erste Begegnung Mexiko gegen Südafrika. Der Autor Moritz Rinke, Mitglied der Autoren-Nationalmannschaft, hat den Abend für Fazit beobachtet. Guten Abend, Herr Rinke.
Guten Abend.
Sind Sie für die kommenden Wochen jetzt entflammt?
Ja, also ich glaube, da brauche ich noch ein paar mehr Spiele als heute Abend.
Auch ein paar mehr Eröffnungsfeiern?
Ja. Die Eröffnungsfeier, ich hatte mir eigentlich fest vorgenommen, sie schlecht zu finden, weil es ja eine FIFA-Veranstaltung ist. Ich muss aber leider zugeben, es war dann doch, obwohl der Kürze, die Sie angesprochen haben, dann doch ganz gelungen. Das lag aber nicht an der FIFA-Inszenierung, sondern eigentlich an diesem Publikum. Und man muss sich ja vorstellen, dass diese Veranstaltung war ja Ortszeit 13 Uhr, also der Anstoß des Spiels, also die Eröffnungsfeier dann ein bisschen vorher. Das ist schon erstaunlich, wie ekstatisch ein mexikanisches Publikum und diese Uhrzeit, das hätte ich gerne mal ein deutsches Publikum erlebt. Und dann, das Inszenierte war dann eigentlich, so wie man es halt kennt, Shakira, wie immer, wunderbar, im gelben Kleid mit Sonnenbrille und der Song heißt jetzt Dai Dai, also los geht's, viel Pyrotechnik. Dann kam dieser gigantische WM-Pokal. Dann war es auch noch ein bisschen folkloristisch oder aztekisch. Das Ganze das Spiel läuft ja, glaube ich, noch gerade in der Nachspielzeit im Aztekenstadion statt. Das ist natürlich ein fantastisches Stadion, in dem ich sogar mal war, also vor dem Umbau. Und das Schlimmste war dann am Ende das Präsentieren des WM-Pokals durch Infantino, also den FIFA-Präsidenten selbst. Und das war eigentlich schade. Ja, da hätte man natürlich einen großen WM-Spieler hinstellen können mit dem Pokal, aber nicht ihn selbst. Spricht aber auch für seine Art dieser Selbstinszenierung bei gleichzeitiger Unterwürfigkeit gegenüber politischen Mächten. Das war eigentlich so ein unterwürfiger Sonnenkönig.
Ja, politisch steht diese WM ja unter keinem so guten Stern. Es gab Einreiseverweigerungen in die USA, der Wucher mit den Ticketpreisen, überhaupt die Rolle des Gastgebers USA und eben die enge Verbindung zwischen FIFA-Präsident Gianni Infantino und Donald Trump. Infantino ist ja heute auch nochmal aufgetreten und da nicht so gut aufgefallen. Da kam jetzt auf dieser Ebene ja nicht so viel Vorfreude an dieser WM auf. Oder wie geht es Ihnen da? Lassen Sie sich von diesen Dingen die Vorfreude oder die Freude am Fußball trüben?
Also es wird ja eigentlich von WM zu WM immer schlimmer.
Ja.
Mit den Konstellationen. Also das war in Russland 2018 schlimm, dann wurde es noch schlimmer in Katar. Jetzt ist es wirklich richtig, richtig schlimm und es hat auch noch nie historisch so eine ungewöhnliche Konstellation gegeben, dass eben zum ersten Mal ein WM-Gastgeberland Krieg führt gegen ein teilnehmendes Land. Und was wir da hören, dass die iranische Mannschaft zum Beispiel, die hat sich ja jetzt ausquartiert, ist jetzt Quartier der iranischen Mannschaft ist in Mexiko, aber sie haben ihre Spiele halt in den Staaten, also in Los Angeles, die Gruppenspiele und müssen dann 2 Stunden nach Schlusspfiff bereits das Land verlassen haben, was, glaube ich, fast nur noch ohne Duschen quasi geht. Und von den ganzen FIFA, Entschuldigung, mit den Visa-Beschränkungen, die Trump gerade über afrikanische Länder verhängt hat, dass teilweise die Fans aus dem Senegal, aus der Elfenbeinküste gar nicht anreisen können, dass sogar ein Schiedsrichter, der als bester Schiedsrichter Afrikas gilt, ein Einreiseverbot hat. Und die FIFA, die immer schon vom globalen Fußball spricht, tut nichts. Also sie hält sich da zurück. Mhm.
Aber es ist alles nicht neu, Moritz Rinke. Und das haben Sie ja auch gesagt, wir erleben das eigentlich bei jeder WM wieder. Die Kritik ist meistens groß vorher. Und sobald dieses sportliche Großereignis dann beginnt und seinen Lauf nimmt, ist es vielleicht nicht vergessen, was da vorher war, aber dann doch überdeckt.
Ja, das ist halt, darauf kann sich die FIFA eigentlich immer verlassen, dass die Liebe zum Fußball so groß ist, dass sie alles in Kauf nimmt. Und das ist einerseits ist die Kraft und die Magie des Fußballs, dass wir alles vergessen. Und dennoch wird es, also ich nehme mir zum Beispiel jedes große Turnier seit immer vor, diese WM eigentlich zu boykottieren und dann gelingt es mir doch nicht. Und das geht bestimmt vielen so.
Worauf freuen Sie sich denn jetzt in den kommenden 5 Wochen vor allem, außer auf die Spiele der deutschen Nationalmannschaft, vermutlich?
Ja, also durch diese Länge der WM, durch diese große Teilnehmerzahl, sind es jetzt auch vielleicht nicht unbedingt sportlich die interessantesten Spiele. Ich finde es eher spannend zu sehen, wie Länder, die noch nie bei einer WM teilgenommen haben, wie Curaçao zum Beispiel, wie die auftreten, was das für eine Begeisterung in diesem Land entfacht. Das ist einfach schön zu sehen. Ich glaube, diese Vorrundenspiele sind dramaturgisch eigentlich unzumutbar, weil sie einfach viel zu lang sind, 3 Wochen Gruppenspiele und dann fliegen eigentlich nur 16 Mannschaften raus. Das ist natürlich auch Ausdruck dieser gigantischen Geldmaschine, die da angeworfen wird. Das ist überhaupt auch eigentlich das Schlimmste an dieser WM, dass sie sich eigentlich kein Mensch leisten kann. Und sie wird, glaube ich, 11 Milliarden Euro für die FIFA einspielen. Das ist mafiös. Wahrscheinlich müsste man sich bei der Mafia noch entschuldigen, wenn man die FIFA mafiös nennt, weil sie eigentlich nur viel schlimmer ist. Wie ich gesagt habe, also man vergisst auch das am Ende, weil man den Fußball so liebt. Und ich freue mich auf die Spiele, das ist auch wieder so ein bisschen schwierig, der Türkei. Eigentlich darf die Türkei gar nicht gewinnen, weil es nur Erdogan, dem Präsidenten der Türkei, nützt. Aber ich habe ja eine Familie mit also einer türkischen Mutter und 2 Kindern, die sogar Türkisch sprechen. Und wir kennen sogar Spieler aus der türkischen Nationalmannschaft. Und die Lieben sind hier verteilt in diesem Hause. Also einerseits für Deutschland, andererseits für die Türkei.
Der Schriftsteller Moritz Rinke über den Auftakt zur Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Heute Abend mit der feierlichen Eröffnung im Aztekenstadion in Mexico City und mit dem ersten Spiel. Herr Rinke, ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß.
Ja, ich versuch's.
Am 6. September wird in Sachsen-Anhalt gewählt und aufgrund der starken Umfragewerte der AfD steht diese Wahl ja unter besonderen Vorzeichen. Die Kulturpolitik würde die AfD im Falle eines Wahlsieges, so hat sie es ja immer wieder angekündigt, komplett umbauen. Heute hat Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra von der CDU Bilanz der vergangenen Jahre gezogen, zusammen mit Kulturmachern im Land und natürlich mit Blick auf alles Kommende. Unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach berichtet.
Der Kulturetat in Sachsen-Anhalt ist in den letzten 5 Jahren um knapp 20% gewachsen. Die Theater- und Orchesterverträge sind langfristig ausfinanziert. Es waren kulturpolitisch gute Jahre, sagt Christian Reinicke, Chef der Landesmusikschulen. Sachsen-Anhalt hat die Förderung für die 20 kommunalen Musikschulen von 3 Millionen auf 5 Millionen Euro aufgestockt. Das Interesse, ein Instrument zu lernen, sei gestiegen, sagt Reinicke.
Und durch dieses besondere Engagement des Landes gelingt es eben, die Entgelte sehr weit runterzudrücken. Und dadurch ist der Zugang sehr offen, gerade für Familien mit wenig Geld.
So möge es bitte weitergehen, hofft der Chef der Landesmusikschulen. Auch aus der linken Opposition keine kritischen Worte. Linken Politiker Stefan Gebhardt zollt dem CDU-Kulturstaatsminister Rainer Rober Respekt für seine Bilanz.
Er hat auch persönlich eine Affinität zur Kultur, das merkt man und das spürt man jederzeit. Und es ist viel ausfinanziert worden, es ist viel gesichert worden und es ist tatsächlich auch Neues entstanden. Und das kann man gar nicht hoch genug würdigen.
Rainer Rober ist seit 10 Jahren der Kulturstaatsminister in Sachsen-Anhalt. Der CDU-Politiker hat mit dafür gesorgt, dass die Kulturförderung gesetzlich abgesichert ist. Was allerdings die Kulturlandschaft vor einer AfD mit absoluter Mehrheit nicht schützen würde.
Wir wissen schon seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, was hat das Bauhaus aus Weimar vertrieben, sodass es dann 25, 26 in Dessau aufschlug. Das war die Haushaltspolitik, das waren einfach Kürzungen, die beim Bauhaus vorgenommen worden waren. Das ist eine Riesengefahr und deswegen ist es ja auch so wichtig. Sachsen-Anhalt lebt von dieser Funktion als ein vielfältiges, reiches Kulturland.
Die AfD selbst übt sich in Sachsen-Anhalt derzeit in einer kommunikativen Doppelstrategie in Sachen Kulturpolitik. Zum einen ist da die Beschwichtigung, vorgetragen von Fraktionschef Oliver Kirchner.
Ich kenne ja diese ganzen Diskussionen, wenn wir dann mal irgendwann hier Regierungsverantwortung machen haben, dann sieht es für die Kulturschaffenden schlecht aus. Das ist Schwachsinn, muss ich ehrlich sagen. Also weil wir wollen da nicht ran und wir werden da auch nichts tun.
Und auf der anderen Seite der kulturpolitische Sprecher der AfD-Fraktion Hans-Thomas Tillschneider, der sich eine neue Nationalkultur wünscht, mit weniger Hitler, mehr Bismarck und einer patriotischen Bekenntnispflicht für Vereine, die gefördert werden wollen.
Ja, und das ist auch die große Chance in Sachsen-Anhalt, dass wir hier pass pro toto ins ganze Bundesgebiet hinein eine neue Kulturpolitik umsetzen.
Die AfD ist heute bei der Vorstellung der kulturpolitischen Bilanz in der Magdeburger Staatskanzlei der Elefant im Raum, wird aber nur indirekt erwähnt. Thomas Müller, Direktor der Stiftung Luther Gedenkstätten, mit einem Seitenhieb.
Wir brauchen niemanden, der uns sagen muss, dass wir stolz auf das Land und auf die Kultur sein müssen. Das wissen die Akteure alle selbst und das wissen, glaube ich, auch die Menschen, die im Land leben, dass man stolz sein kann auf die Kultur in Sachsen-Anhalt.
Luisa Töpel vom Museumsverband in Sachsen-Anhalt hat eigentlich keine Lust, über die AfD zu reden. Auch sie berichtet von Erfolgsgeschichten. 7 Museen hat Töpel allein in den letzten 3 Jahren neu eröffnet, vor allem im ländlichen Raum. Es gibt inzwischen einen Museumspodcast in Sachsen-Anhalt und 1,5 Millionen Euro Fördergelder für Provenienzforschung. Wären die in Gefahr unter einer AfD-Landesregierung? Töpel sagt, dass das eher das Zentrum für Kulturgutverluste in Magdeburg betreffen würde.
Das ist ja eine Bundesstiftung, die auch mit anderen Mitteln finanziert wird, außer nur mit den Landesmitteln. Und deswegen gehen wir da jetzt trotzdem erstmal optimistisch heran, dass auch in Zukunft Mittel für die Provenienzforschung weiter zur Verfügung stehen werden für unsere Museen.
Am 6. September wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Wie es danach kulturpolitisch weitergeht, ist völlig offen. Klar ist aber, dass der 74-jährige Rainer Rober aufhören wird. Wobei der CDU-Mann, seit fast einem Vierteljahrhundert Chef der Magdeburger Staatskanzlei, bei einer schwierigen und zähen Regierungsbildung erstmal geschäftsführend im Amt bliebe und auch noch kulturpolitisch ein bisschen mitgestalten dürfte.
Würde mich auch noch in den neuen Haushalt 27 einbringen, dessen Aufstellung dann ja ansteht. Aber klar, wenn die Zeit gekommen ist, dann darf ich mich mit dann 75 Jahren noch gerne mal nach Hause begeben, ja.
Der Kulturminister von Sachsen-Anhalt, Rainer Rober, und es berichtete Niklas Ottersbach. Und ebenfalls mit Blick auf die bevorstehenden Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus ging es heute Abend in der Akademie der Künste um die Kulturpolitik. Der Rat für die Künste hatte die Spitzenkandidaten und Kandidatinnen der Parteien zu einem öffentlichen Gespräch eingeladen. Was ist Berlin die Kultur wert, lautete das Thema. Denn klar, es stehen viele Bereiche unter enormem finanziellen Druck. Unsere Landeskorrespondentin Claudia van Laak war dort. Das hört sich Claudia nach einer handfesten politischen Veranstaltung in einem ganz anderen Rahmen statt. Bezog sich diese Frage nach dem Wert der Kultur nur aufs Geld?
Nicht nur, aber hauptsächlich, klar, verständlicherweise, hinter der Berliner Kultur liegen ja massive Sparrunden, zwei massive Sparrunden. Wenn man sich die Ausgaben anguckt im Ländervergleich, sind die noch ganz gut, sind aber unter 2% des Landeshaushalts gerutscht. Das will die Linke ändern, hat sie versprochen. Also Elif Erhard, das ist die Spitzenkandidatin der Linken. Sie hat gesagt, wir wollen die Ausgaben für Kultur erhöhen bis zu 3% des Landeshaushalts.
Wir sehen, dass ja der Kulturhaushalt derjenige ist, prozentual, der am massivsten Kürzungen erlebt hat. Und das sehe ich nicht als Naturgesetz, sondern das hat was mit einer politischen Priorisierung zu tun, weil andere Dinge, dafür war Geld da und hier hat man massiv gekürzt.
Ähnlich die Position der Grünen. Und dann war die CDU da, vertreten vom Finanzsenator und derzeitigen Kultursenator, der ist Stefan Evers. Der hat für mehr Realismus geworben und tatsächlich gesagt, wir sollten uns hier nicht alle in die Tasche lügen und allen alles versprechen. Hören wir mal Stefan Evers.
Wenn ich jetzt etwas von 3% höre, von 2,5% höre, wenn ich vieles andere, die 25 Millionen, das kann man jetzt alles sagen. Und ich möchte aber gleichzeitig unterstreichen, wenn jemand das hier glaubt, dann sind wir an dem Punkt, den ich anfangs dargestellt habe. Lasst uns ehrlich miteinander umgehen. Dann erkennt er die Realität der Lage nicht an.
Also Evers hat gesagt, die Rücklagen sind verbraucht. Der nächste Haushalt, da gibt es wahrscheinlich ein Defizit von 6 Milliarden Euro jährlich. Und statt mehr Geld für die Kultur sei es wichtiger, jetzt die Kultur krisenfester zu machen. Mhm. So die CDU.
Ja, und so die üblichen Aussagen kann man eigentlich auch vielleicht festhalten. Wurden denn auch noch andere wichtige kulturpolitische Themen angesprochen?
Ja, drei der vier vertretenen Parteien, also Linke, Grüne und SPD, die haben ein Kulturfördergesetz versprochen. Also das soll für mehr Verlässlichkeit und Planbarkeit sorgen. Und der SPD-Spitzenkandidat Steffen Kracht, das fand ich jetzt ganz interessant, er hat gesagt, besonders im Kulturressort an der Spitze braucht es eben eine Persönlichkeit, die Vertrauen in der Kulturszene genießt. Da könne man nicht irgendjemanden hinsetzen an die Spitze und man braucht jemanden, der sich für das Thema engagiert.
Wir brauchen einfach einen Senator oder eine Senatorin und auch Staatssekretär und Staatssekretär, die wirklich für das Thema brennen, die da nicht einfach sitzen, weil sie da gerade zu berufen worden sind, sondern die aber ein Interesse daran haben, für die Kulturlandschaft sich einzusetzen, auch in die Auseinandersetzung zu gehen, wenn es Kürzungen geben soll. Das ist die Aufgabe von Ressortchefs, dass sie dafür kämpfen.
Das war Steffen Krach von der SPD und er hat gesagt, wenn ich gewählt werde, dann kümmere ich mich darum, so eine Persönlichkeit zu finden.
Mhm. Gab es denn jenseits der Themen vielleicht auch mal noch kreative Ideen, die nach vorne weisen?
Also fand ich ja in einem Punkt. Wir wissen ja, Berliner Künstler, Kreative bangen um ihre Räume, die Mieten steigen massiv. Und da hat der grüne Spitzenkandidat Werner Graf darauf hingewiesen, dass wir ja einen riesigen Leerstand in Berlin haben bei den Büroflächen. 2 Millionen Quadratmeter stünden da leer, auch viele Einzelhandelsflächen und in den Malls ebenfalls. Und dann hat er vorgeschlagen.
München hat das jetzt vorgemacht, dass sie eine Umbauagentur auch noch gründen, wo dann auch die leerstehenden Büroräume nochmal umgebaut werden. Da sind dann auch viele Flächen da, die man auch nutzen kann. Es steht viel leer und Berlin war immer, und das fand ich immer so toll, auch in den, wie ich hergekommen bin, auch in den Nullerjahren, so ein kreativer Ort, wo man leerstehende Flächen auch genutzt hat und einfach mal was ausprobiert hat. Und ich glaube, dass diesen Geist müssen wir uns wieder zurückerkämpfen, auch als Berlin. Und das muss auch die Stadt damit unterstützen.
Also das ist ein Wunsch, eine Forderung vom grünen Spitzenkandidaten Werner Graf.
Jetzt ist, Claudia, der jüngste kulturpolitische Skandal in Berlin ja noch nicht ganz verdaut. Also der Rücktritt der Kultursenatorin Wedel-Wilson wegen rechtswidriger Vergabe von Fördergeldern für Antisemitismusprojekte, die ja gar nicht auf ihrem Mist gewachsen waren. Wurde das denn heute Abend eigentlich auch noch mal angesprochen?
Ja, und zwar von der linken Spitzenkandidatin Elif Erhard. Also sie hat viel Applaus bekommen für ihre Forderung in Richtung CDU. Die Partei soll doch mal dafür sorgen, dass die beiden für den Fördermittelskandal verantwortlichen CDU-Abgeordneten zurücktreten sollten. Also wie gesagt, gab es viel Applaus. Bei einigen derjenigen, die da waren, da halte wohl auch der heutige Untersuchungsausschuss noch nach. Denn heute war ja der ehemalige CDU-Kultursenator Joe Cialo vorgeladen als Zeuge.
Und was hat Cialo gesagt?
Er hat gar nichts gesagt, also er hat die Aussage tatsächlich komplett verweigert. Er wollte noch nicht einmal die Frage nach dem Datum seines Rücktritts beantworten. Und dann kam ein Abgeordneter und fragte scherzhaft, naja, finden Sie auch, dass schönes Wetter heute ist? Und auch das wollte er nicht beantworten. Stattdessen mischten sich da seine Anwälte mehrfach ein, die gar kein Rederecht hatten. Also da gab es ziemliche Turbulenzen heute und das ist ziemlich eskaliert im Untersuchungsausschuss.
Ja, Sarah Wedel-Wilson hat ihre Aussage vor dem Untersuchungsausschuss ja ebenfalls verweigert. Geht das denn überhaupt? Ich meine, wir sind ja nicht vor Gericht.
Ja, wir sind nicht vor Gericht, aber die Zeugen müssen sich auch nicht selber belasten. Aber die Position des Untersuchungsausschusses ist, sie können ihre Aussage nicht komplett verweigern. Und Sarah Wedel-Wilson hatte ein Statement abgegeben, hat dann die Fragen nicht beantwortet. Aber Giorgialo hat ja wirklich gar nichts gesagt, beziehungsweise hat 20 Mal gesagt, ich sage nichts. Und nun prüft der Ausschuss Konsequenzen. Möglicherweise wird er nochmal vorgeladen. Aber vielleicht muss er auch ein Ordnungsgeld bezahlen.
Claudia van Laak aus dem Landesstudio über die Nachwehen des Fördermittelskandals in Berlin und Perspektiven für eine Kulturpolitik nach der Abgeordnetenhauswahl. Vielen Dank, Claudia.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Staatskanzlei in Thüringen hat KI als Hilfsmittel bei Reden, Texten und Beiträgen genutzt und dadurch eine Debatte ausgelöst. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hatte öffentlich gemacht, dass sie wegen des Verdachts auf KI-Nutzung einen Gastbeitrag von Ministerpräsident Mario Vogt aus dem Netz genommen und im Archiv gesperrt hat. In dem Artikel ging es um eine Social-Media-Sperre für Kinder und Jugendliche. Im Deutschlandfunk verwies FAZ-Herausgeber Jürgen Kaube auf die Grundsätze der Zeitung, wonach die Texte nicht mit KI geschrieben werden dürfen.
Dass man das vielleicht als Rechercheinstrument einsetzen kann, wie andere Rechercheinstrumente auch, aber dass die Formulierung der Texte und der Argumente doch von Personen vorgenommen werden sollte. Und an diese Richtlinien sollten sich auch Fremdbeiträger oder freie Mitarbeiter handeln. Und wir sind jetzt dabei, das sozusagen in die Kommunikation mit der Außenwelt auch einzuspeisen und zu sagen den Leuten, also wenn ihr hier Texte einreicht, die ihr nicht geschrieben habt, sondern die von der Maschine produziert worden sind, dann ist das Ende der Geschäftsbeziehung.
FAZ-Herausgeber Jürgen Kaube. Der Protest gegen das Aus des interkulturellen und mehrsprachigen Radioprogramms Cosmo wird lauter. Heute haben 500 migrantische Organisationen einen offenen Brief an die Verantwortlichen des Westdeutschen Rundfunks und der ARD gerichtet. Auch der Deutsche Musikrat positionierte sich klar und betonte, migrantische Stimmen und Perspektiven haben ein Anrecht auf Präsenz im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Bereits mehr als 100.000 Menschen beteiligten sich an einer Online-Petition für den Erhalt der Welle. Darunter prominente Kulturschaffende wie Ilka Çatak oder die Band Annenmay Kantereit. Cosmo soll im April 2027 durch das Format 1 Live Street ersetzt werden. Die WDR-Führung argumentiert, dass Cosmo nicht mehr zeitgemäß ist, die Themen der Welle aber andere Plätze im Programm finden werden. Der Schriftsteller Julian Barnes erhält den renommierten spanischen Prinzessin von Asturien-Preis für Literatur. Von Barnes erschien Anfang des Jahres der Roman Abschied mit einem E in Klammern. Der Titel kann also auch als Abschiede gelesen werden. Der britische Autor hatte das Buch als sein letztes angekündigt. Die Jury des Prinzessin von Asturien-Preises würdigte den 80-Jährigen als außergewöhnlichen Erzähler und Essayisten. Der Brite sei mit Humor, Ironie sowie einem, Zitat, melancholischen Optimismus und einem fröhlichen Pessimismus ausgestattet. Julian Barnes gewann 2011 den britischen Booker-Preis für seinen Roman »Vom Ende einer Geschichte«. Der Schriftsteller und Filmemacher Mehdi Sharef ist tot. Wie seine Familie und sein Verlag bestätigten, starb Sharef im Alter von 73 Jahren. Geboren in Algerien kam Sharef im Alter von 10 Jahren nach Frankreich. Er war vor allem für sein Erstlingswerk bekannt, die Verfilmung seines Romans »Tee im Harem des Archimedes«. Für den Film erhielt er mehrere Preise, unter anderem den renommierten französischen César. Mehdi Scharefs Werk drehte sich immer wieder um Themen wie Migration und Exil. Auch als Bühnenautor war er tätig.
Das waren die Kulturnachrichten hier bei Fazit. Seit seiner Erstveröffentlichung 1887 hat das Gespenst von Canterville Generationen von Lesern und Leserinnen begeistert. Der Stoff wurde verfilmt und immer wieder auf die Bühne gebracht. Eine leichtfüßige Komödie, in der sich nicht nur die Menschen gruseln, sondern auch das Gespenst selbst. Am Münchner Volkstheater hat nun Regisseurin Katharina Grosch den Stoff neu inszeniert bzw. als Grundlage einer Beschäftigung mit dem Gruseln an sich genutzt.
Das Gleiche, das gibt's ja auch noch in Filmen. Der Werwolf. Oder sollte ich sagen, die Werwölfin? Jedenfalls ein Wolf mit Periode, der ihn einmal im Monat den Kopf abreißen möchte. Aber manchmal kommt ja auch das, wovor wir uns fürchten, gar nicht im schummrigen Mond auf uns zugerannt. Manchmal kommt ja das, wovor wir uns am meisten fürchten, von innen, Familie Otis. Haben Sie schon mal einen Film aus dem Alien-Franchise von Ridley Scott gesehen? Da gibt es so Menschen und die sind schwanger mit so Alien-Embryos. Wenn die dann bereit sind zum Schlüpfen, dann zerfetzen die den Körper so von innen heraus, um dann wiederum auf Unwegen und dann mit Schießereien wiederum andere Leute zu schwängern.
Wanna Contact the Living, das Gespenstische von Canterville. Heute Abend feierte dieser Stoff Uraufführung und für uns mit dabei war Björn Heyer. Guten Abend, Herr Heyer.
Guten Abend, hallo.
Oscar Wilde hat da ja eine tolle Idee gehabt seinerzeit mit diesem Gespenst, das Angst verbreitet und sich selbst gruselt. Wie viel von dieser Geschichte war denn heute zu sehen am Volkstheater?
Ja, man muss schon sagen, dass Katharina Grosch, die Regisseurin, sich sehr an Wilde und dem Inhalt orientiert hat. Bei ihm geht es ja um einen Botschafter namens Otis. Er kauft dieses heruntergekommene Schlosshaus, in dem dieser Poltergeist lebt. Und dieser Geist ist ja von Anfang an bei ihm in so einer Identitätskrise, weil sein Spuk nicht anschlägt. Ja, also alles, was er probiert aus diesem Horrorgenre, das geht eigentlich ins Leere. Und das war ja bei Wilde angelegt als so eine Groteske auf die aufgeklärte Gesellschaft nach Nietzsche, nach der Vernunft von Kant und so weiter, die eigentlich diesen Sinn für das Übersinnliche verloren hat. Aber auf der anderen Seite so um 1900 dann wieder so eine Flucht auch in den Spiritismus hat mit Seancen und so weiter. Und bei Grosch ist es so, dass wir quasi nicht eingespenst haben, sondern es ist auf drei Figuren ausgelagert, die so ein bisschen auch aussehen wie das kleine Gespenst von Ottfried Preußler, also mit so einem Pappmaché-Kopf als Maske und ist nicht besonders handlungsorientiert das Ganze, sondern eher, wie Sie auch schon angedeutet haben, so eine philosophische Tour d'Horizon garniert mit etwas Slapstick und Popkultur.
Ja, und diese Tour d'Horizon, welche Zielrichtung hat sie denn? Oder was ist so, kann man erahnen, was Katharina Grosch da jetzt gereizt hat an diesem Thema Grusel und Angst?
Ja, also es geht eigentlich so um diese Prämisse, dass wir in einer Zeit leben würden, ich sage das bewusst im Konjunktiv, in der wir eigentlich uns nicht mehr so richtig fürchten. Ja? Wo werden wir eigentlich noch emotional? Wo brechen wir mit unseren Sehnsüchten aus? Ja? Wo ist das Ekstatische geblieben? Es gibt so einen großen Monolog darüber, dass heute alles so rein geworden ist und sauber und dass wir nicht mehr rauchen und dass wir diesen Genuss eigentlich nicht mehr leben. Das ist so eine Prämisse. Und dann spielt sie quasi über diese Geister, die so ein bisschen durch den Abend herumtrödeln und so ein bisschen Spaß machen, die von ihren Therapien erzählen und Coca Zero trinken. Und die erzählen dann von Freuds Unheimlichen, von Heideggers Denken des Seins, von der Angst her. Und es gibt dann immer wieder so Bezüge auf David Lynch oder Ghost Whisperer, diese Serie aus den Nullerjahren. Und alles kreist also so um diese Frage, oder es gibt so ein Zitat, die Menschheit ist sehr vernünftig, ja, und es kreist so um diese Frage, warum sind wir eigentlich angeblich nicht mehr so erreichbar, nicht mehr so empfänglich für die Angst, für das Gruseln, für den Horror.
Und man muss natürlich dann sofort fragen, ist das denn so? Also das ist ja auch eine Gesellschaft voller Panikattacken und Angstzuständen, ne?
Genau, so ist es, ja. Also ich finde die Prämisse des ganzen Stücks schon sehr merkwürdig. Wir leben doch eigentlich in so einer hyperemotionalisierten Gesellschaft, ja. Michael Hampe fragt, sind wir eigentlich am Ende der Aufklärung, ja. Ich finde, das Stück kommt eigentlich so 20 Jahre zu spät. Ne? Also man fühlt sich so erinnert an, eigentlich an diese Jahre der Posthistoire, ne? Als Fukuyama gesagt hat, Ende der Geschichte, wir sind in so einer Wohlstandspräsigkeit. Und übrigens auch das Bühnenbild, muss ich sagen, ist irgendwie schön, aber es ist auch völlig epigonal. Ja? Also wir gucken in so ein Interieur von so einem alten Schloss mit Kerzenleuchtern an den Wänden, großen Spiegeln, Kaminfeuer in der Mitte, Kerzenleuchter und so. Und dann kommt so Edgar Wallace Musik so im Hintergrund irgendwie. Und also es ist sehr opulent und atmosphärisch, aber es hat so gar nichts mit unserer Zeit zu tun. Natürlich alles ist es ironisch, auch die Gespenster sind ironisch. Aber ich habe mich wirklich gefragt, was soll das alles, außer diesen Witz, den es darüber bringt und diese philosophische Reflexion.
Ja, und wie ist das umgesetzt in der Inszenierung jenseits dieses opulenten Bühnenbilds?
Ja, also ich finde auch tatsächlich in der Regie das Ganze sehr, sehr langweilig, muss ich sagen. Es gibt ganz wenige Bilder. Zum Beispiel gibt es einmal so ein Defilé der Figuren, die uns mal Angst gemacht haben. So ein Vampir kommt rein, da auch dieser, Sie haben es eben im Teaser gehabt, Ridley Scott, ja, also Alien, der so ein Embryo aus sich herauszieht. Wir erinnern uns noch an diese großen Szenen aus dem Film. Das ist tatsächlich witzig. Es kommt ein Coronavirus-Männchen auf die Bühne, also was so eine Tröpfcheninfektion sein soll. Also so eine grüne Gestalt mit so lila-violetten Stacheln. So gibt es dann, oder zum Beispiel über der Bühne sehen wir einmal so einen Raum, wo die Gespenster sind und dann so Schminktische haben, wo sie sich vorbereiten und die Strategien überlegen, welche Basics des Gruselns, so heißt es, sie jetzt nutzen sollen und so. Das ist eigentlich ganz lustig gemacht, aber es ist tatsächlich kein Bild, das hängen bleibt. Das Ganze ist äußerst wortlastig, es ist sehr repetitiv, immer wieder dieselben Fragen, warum keine Angst, wie gruselt man, warum gruseln wir uns nicht mehr? Es gibt nur eine Figur, die so ein bisschen diese Angst unserer Zeit, also diese German-Angst, sagen wir ja auch oft, aufgreifen, das ist die Haushälterin, aber auch das ist relativ blass und so aus der Zeit gefallen, muss man sagen.
Björn Heyer über I Wanna Contact the Living, das Gespenstische von Canterville. Die nächste Vorstellung am Münchner Volkstheater, die ist morgen Freitag und ich sage ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Der französische Künstler Eric Baudelaire hat viele Besucher der Biennale in Venedig gerade mit einer Videoarbeit beeindruckt. Die handelt vom weltweiten Handel mit Schnittblumen, der in den Hallen eines niederländischen Versandzentrums weitgehend maschinell vonstatten geht. Jetzt sind auch in Berlin Werke von Baudelaire zu sehen, und zwar in einem recht neuen Ausstellungshaus, das zunächst in der berüchtigten Kurfürstenstraße seinen Sitz hatte, inzwischen aber in der Gedächtniskirche unweit des KDW in West-Berlin. Die Installation heißt When Night Falls und ist als Fortsetzung der Biennale-Arbeit zu verstehen. Laura Helena Wurth hat sie sich angeschaut und sie ist jetzt im Studio. Hallo Laura.
Hallo.
Film scheint das zentrale Medium von Eric Baudelaire zu sein. Er hat ja Filme auch schon auf großen Festivals gezeigt, aber eben auch diese Filminstallationen im Ausstellungskontext. Was hat es denn jetzt mit When Night Falls auf sich?
Also in Venedig sieht man ja eben diese besagte Arbeit mit Schnittblumen und das ist jetzt quasi die Fortführung davon. Die Ausstellung in Venedig ist extrem eindrucksvoll aufgebaut und ist, glaube ich, vielen Besuchenden auch ja im Gedächtnis geblieben. Die Fortführung jetzt ist in dem Sinne, dass es auch wieder eine 5-Kanal-Video-Installation ist, also sehr eindrucksvoll. Das sind eben 5 große Bildschirme, die nebeneinander stehen. Jetzt spielt das Ganze aber an verschiedenen Orten in Frankreich. In Venedig spielt es eben nur in diesem Blumengroßhandel. Jetzt bewegt man sich an verschiedenen Orten. Und die Orte wirken erstmal so, als würden sie gar nichts miteinander zu tun haben. Die werden aber davon zusammengehalten, dass sie die unterliegenden Strukturen für unser Zusammenleben schaffen. Also der Titel When Night Falls, wenn die Nacht hereinbricht, bezieht sich auf ein Zitat von Roland Barthes, der sagt, einander fremd zu sein ist unvermeidlich, sogar notwendig und wünschenswert, außer wenn die Nacht hereinbricht. Es geht also darum, dass wenn es kalt wird, wenn es dunkel wird, dass wir unser Zusammenleben organisieren können und müssen. Diese Nacht kann man auch interpretieren mit den Kriegen und Krisen, die es momentan gibt. Eric Baudelaire hat gesagt, er möchte in diesen Zeiten, ich zitiere das mal, Versuche unseres Zusammenlebens in all ihrer Grausamkeit und Pracht zeigen.
Okay, und was ist jetzt daran grausam und was ist prächtig?
Grausam ist vielleicht tatsächlich oft die Struktur und die Bürokratie, die dahinter ist, die recht unbarmherzig vorgeht. Die Pracht liegt dann wiederum auch genau da drin, denn Bürokratie, wir begleiten zum Beispiel eine Wahl in der Normandie, ist extrem bürokratisch organisiert, aber das sind natürlich genau die Strukturen, wo wir uns an genaue Regeln halten müssen, um unser demokratisches Zusammenleben zu organisieren und aufrechtzuerhalten. Dann begleiten wir eine Versammlung der UNESCO, wo es um Bildung geht und auch da wieder, es geht darum, ganz klar diese Strukturen aufrechtzuerhalten. Und die Pracht und Grausamkeit kommen dann für Baudelaire zusammen in einer Schule für blinde Kinder, wo Louis Braille, der Erfinder der Blindenschrift, ebenfalls Schüler war und dann später auch als Lehrer gewirkt hat, wo eben diese Kinder und Jugendlichen sich in einer Welt organisieren und strukturell organisieren müssen, die nicht auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Und da kommt dann doch manchmal auch die Grausamkeit vielleicht wieder ins Spiel.
Aber wenn ich es richtig verstehe, sehen wir auf diesen 5 Leinwänden Menschen agieren in allen möglichen institutionellen Zusammenhängen. Kann man das so verstehen?
Das kann man genau so verstehen. Wir befinden uns zum Beispiel auch in einem Eichzentrum, wo Kondome und Kinderspielzeuge gleichermaßen auf ihre Sicherheit getestet werden. Das bedeutet natürlich in beiden Kontexten etwas ganz anderes, aber hängt natürlich auch miteinander zusammen und hängt damit zusammen, dass wir beides benutzen können und dabei sicher sind. Und das sind eben ja diese Strukturen, die darunter liegen, die wir gar nicht sehen, die aber unser Leben eigentlich organisieren, die eher, wie ich finde, dort sehr, sehr schön rausarbeitet und die man gut betrachten kann, während man von wirklich der einen Hälfte des Raumes zur anderen gucken muss, weil sich diese Bildschirme eben so weit strecken. Und so verwebt sich das miteinander und bringt einen dazu, diese 88 Minuten, die dieser Film ja tatsächlich lang ist, auch wirklich dran zu bleiben, durch diese Dynamik, die er da reinbringt. Und in diesem Spannungsfeld bleibt man dran.
Mhm. Jetzt besteht diese Arbeit ja nicht nur aus dieser 5-Kanal-Installation, sondern es gibt ja auch noch Skulpturen zu sehen.
Genau, im oberen Stockwerk sind Kirschholz-Skulpturen zu sehen. Man erkennt die aber nicht auf den ersten Blick, denn die hat er von den blinden Kindern anfertigen lassen. Die einzige Vorgabe, die er ihnen gegeben hat, war, mach etwas Schönes und alle haben die gleichen Maße. Das ist wie so ein kleiner Tisch, auf dem was aufgebaut ist quasi. Und deswegen erkennt man nicht, was es sein soll, weil das natürlich nicht von sehenden Menschen für sehende Menschen gemacht worden ist. Das heißt, man soll und muss und ist eingeladen, diese Kirschholz-Skulpturen auch tatsächlich anzufassen. Und in Braille, in Blindenschrift, ist eben daneben angebracht der Titel und was es sein soll. Und es sind ganz unterschiedliche Dinge. Einmal ist das ein Drache, der in ein Haus gefallen ist zum Beispiel.
Das Ganze zu sehen im CCA, was ist das für eine Institution?
Also CCA ist eine noch recht junge Institution und ich habe den Direktor Fabian Schöneich mal gefragt, mit welchem Ziel er das damals eigentlich gegründet hat.
Die Kernidee dahinter war 2022, das ist das Jahr, als CCA eröffnet hat, eine neue Institution für Gegenwartskunst zu eröffnen. Eine, die nicht sammelt und gemeinnützig ist, also sich nur durch Spenden und öffentliche Gelder finanziert. Ein bisschen als Gegenreaktion auf Kulturkürzungen, aber auch als Reaktion auf eine Kulturlandschaft in Berlin, in der es viele Sachen gibt, für die Größe der Stadt aber nicht genug und in der sich gerade in den letzten 30 Jahren gar nicht so viel verändert hat in der Kulturlandschaft, wie man oft denkt.
Eine große Aussage, eine mutige Aussage. Wichtig ist, glaube ich, auch noch dazu zu sagen, dass der Eintritt bei CCA immer umsonst ist. Und das ist, finde ich, schon was sehr, sehr Bemerkenswertes. Also aber auch so eine gewisse Rabiatheit, mit der diese Institution in Berlin angekommen ist und vielleicht auch genau richtig.
Vielleicht ja auch mal ein Grund, wieder in die Gedächtniskirche am Breitscheidplatz zu gehen, auch wenn das ja so eine bisschen schraddelige Gegend ist. Wo in dieser Architekturikone ist denn nun das CCA untergebracht?
Das ist so ein kleiner Anbau neben der Gedächtniskirche, aber es ist natürlich genau so. Daneben ist gerade so eine Rollerblade-Bahn aufgebaut, die beschallt wird von Musik. Daneben wird Bratwurst verkauft. Das Europa-Center gammelt leider ja auch so ein bisschen vor sich hin. Man würde niemals vermuten, dass es dort so renommierte Kunst zu sehen gibt, die man sonst eigentlich in Venedig zu sehen bekommt. Und das auch noch umsonst. Also der Gedanke, dass man da so reinstolpert, der ist gar nicht so verkehrt, dass man quasi vom Bratwurstdunst da reingeweht wird. Und das ist auch interessant, weil es eben kein klassischer sogenannter White Cube ist, also keine klassische Museumsinstitution, in der alle Aufmerksamkeit auf der Kunst liegt und alles möglichst weiß und klinisch gehalten ist, sondern der Raum arbeitet wirklich damit. Und deswegen sind diese Skulpturen beispielsweise auch aus Kirschholz, weil sie so korrespondieren mit dem Holz, was dort eh schon verwendet worden ist. Das sind so farbige Glassteine, durch die das Licht fällt. Das heißt, man hat natürlich auch kein klares, kaltes Licht. Damit muss man mit einer Farbigkeit arbeiten. Das sind, glaube ich, auch kuratorische Herausforderungen. Aber gerade für Filme, die dann eben im Souterrain gezeigt werden, ist das ein ganz fantastischer Ort.
Laura Helena Wurth über When Night Falls von Eric Baudelaire zu sehen bis 29. August im CCA in Berlin. Vielen Dank, Laura.
Gerne.
Und wir schauen in die Feuilletons von morgen, Freitag, den 12. Juni, zusammen mit Gregor Sander.
Am kommenden Sonntag hat Donald Trump Geburtstag und in der Süddeutschen Zeitung singt Claudius Seidel dazu ein Ständchen. Dem begabten Entertainer, Reality-TV-Darsteller und miesen Politiker zum 80. Da reicht es uns eigentlich schon. Und nach ein paar Zeilen über die ewigen Schurkereien, Betrügereien und Pleiten des amtierenden amerikanischen Präsidenten sind wir so verzweifelt, dass wir Erlösung suchen und sie direkt neben dieser müden Gratulation in großen Lettern versprochen bekommen. Gottvertrauen in die irdische Liebe. Na bitte, denken wir, während Joachim Henschel konkreter wird. Helene Fischer startet in Dresden ihre Stadiontour und gibt dem Publikum, was die politischen Diskurse der Gegenwart nicht mehr bieten können. Dabei dachten wir bisher immer, Helene Fischer singt einfach nur Schlager und der Beginn der SZ-Kritik deutet auch noch stark darauf hin. Am Anfang des Konzerts kam Helene Fischer auf die Bühne geflogen und zum Schluss, so viel sollte man verraten dürfen, ohne irgendwem zukünftige Abende zu ruinieren, flog sie auch wieder von ihr weg, neuen Abenteuern entgegen. Das ist schon deshalb bemerkenswert, weil die meisten anderen Stars bei ihren Auftritten immer noch zu Fuß von der Seite hereinlaufen, über hohe Treppen herabkommen oder aus dem Boden hochfahren, als wären sie Pilze oder Maulwürfe. Derart euphorisiert wird Henschel nur kurz abgelenkt von den erwartbaren Trinkgewohnheiten des Publikums, Rotkäppchensekt und kleiner Feigling, der ebenfalls wenig überraschenden Kleidung um ihn herum, vor allem die Straßenkluft der Fußgängerzonenläden, um dann durch Helene Fischer-Hits wie »Jetzt oder nie« oder »Und morgen früh küss ich dich wach« zur angedeuteten Erlösung zu kommen. Weil es vom Prinzip her ein zu 100% begehrenswertes Universum ist, das man in diesem Konzert erlebt. Gar nicht mal die heile Welt der unbedingten bürgerlichen Erfüllung, sondern die eines unerschütterlichen Optimismus, der utopischen Idee von Zukunft, des Gottvertrauens in die irdische Liebe. Also genau das, was die politischen Diskurse der Gegenwart, die wild ums Chaos herumredenden Talkshow-Runden und sonstigen Symptomträger den meisten nicht mehr bieten können. Weil uns aber, bei aller Liebe, ein Helene Fischer-Konzert auch nicht retten kann, lassen wir uns von der Taz ein paar ganz andere Takte erzählen. Der Berliner Künstler Zucky Boy liefert Ohrwürmer als Antidepressiva für Millennials und alle, die es gerne wären. Warum sein Album Softie so funzt? Na, das lassen wir uns doch gern von Caroline Gebhardt erklären. Die Stärke von Softie liegt im Kontrast. Und so klingt auch immer ehrlich, lustig und tragisch zugleich. Neue deutsche Wellestar Andreas Dorau hilft hier beim Tauziehen der Gefühle. Im Duett besingen beide dystopische, kosmopolitische Aussichten, den nahenden Winter, fehlenden Schnee, weinende Kinder und die drohende Apokalypse, während eine Flöte erklingt, als würden die Künstler betrunken im Auenland tanzen. So richtig die Lösung scheint uns das auch noch nicht zu sein, aber wir wollen immer noch nicht auf den Geburtstag von Donald Trump, über den die Frankfurter Rundschau erklären möchte. Mein Ballsaal, meine Kampfarena, mein Triumphbogen. Was Trump mit seinen Bauten beweisen will. Wir lassen uns stattdessen lieber auf die Grande Dame des amerikanischen Pop ein. Madonna hat eine 14-minütige Musikvideokollage gedreht, in der neben Prominenten wie Sabrina Carpenter und Benedict Cumberbatch auch ihre Tochter Lourdes herumirrt und Cut Bitch ruft. Das klingt zumindest selbstironisch, eine Fähigkeit, die dem amerikanischen Präsidenten ja völlig fremd ist. Merle Zils fühlt sich in der SZ an schönste MTV-Zeiten erinnert und stellt zufrieden fest, Es wird womöglich nicht immer vollständig klar, was genau hier gefeiert wird, das Früher, das Heute, das Morgen, das Leben. Aber vielleicht genügt es in diesen Tagen ja schon, dass irgendwer überhaupt noch feiert. Wenn er nur nicht Donald Trump heißt.
Das war die Kulturpresseschau von Gregor Sander und das war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.